Die Bibel, das ist das, was uns in den letzten Sonntagen beschäftigt hat, womit wir uns beschäftigt haben, was wir uns angeschaut haben. Wir haben viel über die Bibel gehört und es ist gut, wir predigen ja und hören sonntags aus der Bibel und es ist gut, ab und zu auch mal darüber zu sprechen, was die Bibel eigentlich ist und über die Bibel zu reden, einfach weil die Bibel so einen hohen Stellenwert in unserem Leben hat. Wir haben gehört, dass die Bibel als Gottes Wort inspiriert ist von Gott, inspiriert ist vom Heiligen Geist und wir haben so die verschiedenen Wirkungsweisen des Wortes Gottes uns angeschaut. Wir haben gehört, dass Gott zu uns redet, darin durch uns, durch das Wort Gottes zu uns redet und zu uns spricht, dass wir das Wort Gottes brauchen als Nahrung, dass es ist wie ein Schwert, das wir in unsere Hand führen, dass es eine reinigende Wirkung hat, dass es verschiedene Auswirkungen hat, dass es Kraft hat, lebendig ist, kräftig ist, schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert und dass Gott selber dem Wort Gottes diese Kraft zuspricht und sagt, mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren. Und damit ist irgendwie auch klar, dass das Wort Gottes für uns als neutestamentliche Christen einen besonderen Stellenwert hat und haben muss. Das geht nicht an, dass wir hingehen und sagen, ja, ich glaube an Gott und ich folge Jesus nach und ich höre auf das, was Gott mir sagt, aber in sein Wort schaue ich niemals rein. Das funktioniert nicht. Das ist ein frommer Selbstbetrug. Wenn wir glauben, dass Gott zu uns spricht durch sein Wort, wenn wir glauben, dass das von Gott inspiriert ist und wir hierin etwas entdecken und hören können über Gott, wer Gott ist, wie Gott ist, was er tun möchte, was er über mich, über die Gemeinde zu sagen hat, welche Pläne er hat, was er über die Zukunft zu sagen hat, dann müssen wir hier reinschauen, dann müssen wir uns damit beschäftigen. Und ihr Lieben, das reicht auch nicht aus, dass wir einmal in der Woche hier zum Gottesdienst kommen und dann 20 oder 30 Minuten etwas über das Wort Gottes oder aus dem Wort Gottes hören, das reicht nicht aus. Es reicht auch nicht aus, dass du einmal am Tag dein Kalenderblatt abreißt und den Bibelvers liest, der da draufsteht oder die Losung am Tag oder so. Das ist alles okay, aber das alleine reicht nicht aus. Und so, wie du dich jeden Tag ernährst, frühstückst, zu Mittag isst, Abend isst, vielleicht noch eine Tasse Kaffee zwischendurch trinkst, so braucht auch dein Geist eine vernünftige, durchgehende, nahrhafte Versorgung, eine Ernährung. Und wir kommen ohne das Wort Gottes nicht aus. Niemand von uns wäre so töricht auf die Idee zu kommen, sich zu fragen, wie kommt das eigentlich, ich nehme immer mehr ab, ich werde immer dürrer, immer dünner, bei uns ist ja meistens das Gegenteil das Problem, aber ich werde immer dünner und dann fragt sich dein Freund oder Nachbar so, ja, isst du auch regelmäßig? Ach nö, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auf, ich habe schon seit einer Woche nichts mehr gegessen, gut, dann werde ich das jetzt mal machen. Ne? Also, aber wir sind als Christen manchmal so, stimmt's nicht? Wir sind manchmal so und ernähren uns von geistlichem Fastfood oder viel zu selten, viel zu wenig. Aber wenn wir glauben, dass das Wort Gottes ist, in dem Gott zu uns spricht, dann müssen wir uns regelmäßig damit beschäftigen und ernähren. Und wenn ich das so sage, dann höre ich so das innere Seufzen bei einigen von euch. Ja, so, oh nein, oh, nicht schon wieder und immer auf das Schlimme oder so, ja. Ich weiß, dass das für manche Menschen sehr herausfordernd ist. Manche Leute sind einfach keine Lesetypen. Es gibt Menschen, die haben in ihrem ganzen Leben noch nicht ein Buch durchgelesen, von vorne bis hinten. Das gibt es einfach und ich gebe auch zu, dass die Bibel extrem umfangreich ist. Ja, hier in meiner Elberfelder Bibel, die ich normalerweise so lese, da sind 1538 Seiten Bibeltext drin. 1538 Seiten und jetzt ohne Konkordanz und Erklärung und was da sonst noch so drin steht. Das ist extrem umfangreich und jemand sagte neulich mal zu mir, ja, und dann sind die Seiten auch noch so dünn. Ja, da kommst du ja gar nicht irgendwie vorwärts. Ja, wenn das in normalem Papier gedruckt wird, dann hättest du wahrscheinlich so einen Folianten. Ja, also die Bibel ist umfangreich, ja. Und es ist auch nicht alles leicht zu verstehen. Petrus hat das ja schon gesagt über die Briefe des Apostels Paulus. Er sagte, ja, bei dem, was der Bruder Paulus da schreibt, ist manches schwer zu verstehen. Und die Unwissenden verdrehen das. Also es ist nicht alles leicht verständlich in der Bibel. Manches braucht eine Auslegung und eine Tiefe, eine Vertiefung in diese Texte und so weiter. Und es gibt Schwierigkeiten bei moralischen Fragen, historischen Fragen. Es gibt scheinbare Widersprüche in der Bibel und so weiter. Alles Dinge, die die Sache ein bisschen schwierig machen. Und dann ist die Bibel ja auch kein normales Buch. Also ist nicht von einem Autor geschrieben. Wenn du normalerweise so in einen Buchladen gehst und du kaufst dir einen Roman oder einen Krimi oder irgendwas, dann hat das ein Autor geschrieben. Aber hier die Bibel, diese 66, also es sind ja 66 unterschiedliche Bücher, das ist ja auch noch eine Sache, sind von ungefähr 40 Autoren geschrieben worden und zwar über einen langen Zeitraum. 1500 Jahre etwa, 1500 Jahre hat es gebraucht, bis das hier so vorlag, wie wir es heute haben. Und es waren ungefähr 40 Autoren, die daran geschrieben haben. Da waren Könige dabei, da waren Staatsmänner, da waren Propheten, da waren gebildete, gelehrte Menschen dabei, Dichter, Ärzte, Fischer, also ganz unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Lebenszusammenhängen mit unterschiedlichen Hintergründen. Und deswegen ist es manchmal auch nicht so leicht zu verstehen, okay, wo bin ich denn da, wer schreibt da und aus welchem Grunde wird das da geschrieben, was da steht. Und dann, als ob das noch nicht reichen würde, also ich will dich jetzt nicht frustrieren und vom Bibellesen abhalten, bitte nicht, ja. Als ob das noch nicht reichen würde, beinhaltet die Bibel, diese einzelnen Bücher ja auch unterschiedliche Literaturformen. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Es ist ein Unterschied, ob du beispielsweise einen Gesetzestext liest. Ich bin in meiner Bibellese gerade mal wieder durch 3. Mose durch Levitikus. Und diejenigen von euch, die das kennen, die wissen, das ist manchmal hartes Brot, ja. Aber es ist trotzdem das Wort Gottes, trotzdem die Bibel. Aber es ist ein Unterschied, ob ich Levitikus lese beispielsweise, 3. Mose oder das Hohelied. Warum? Weil das eine andere Literaturgattung ist. Das eine ist ein Gesetzestext und das Hohelied ist Poesie, ist eine Gedichtesammlung. Und damit muss man anders umgehen als mit einem Gesetzestext. Und dann gibt es noch andere. Da gibt es Erzählungen, dann gibt es Weisheitsliteratur, Prediger, Sprüche und solche Sachen. Gibt es die Evangelien, da gibt es prophetische Bücher, da wo Jesaja, Jeremia die großen Propheten geschrieben haben und die vielen kleinen und so weiter. Und das sind alles unterschiedliche Literaturgattungen, die unterschiedlich zu behandeln sind, tatsächlich. Also die Bibel ist kein einfaches Buch. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal die Offenbarung durchgelesen hat. Das ist nicht leicht zu verstehen, gebe ich ehrlich zu. Ich verstehe auch nicht alles, was da drin steht. Und es gibt Regalmeter voller Kommentare und Hinweise und so weiter. Und ich habe auch einiges da zu Hause. Ja, der ist über DIN A4 Seiten klein bedruckt geschrieben, wie was sein könnte und so weiter. Es ist nicht einfach, gebe ich zu. Aber trotzdem sage ich immer, Gott hat uns sein Wort nicht gegeben, um uns zu verwirren oder um uns unlösbare Rätsel aufzugeben, sondern er hat uns sein Wort gegeben, damit wir davon leben können. Er hat uns sein Wort gegeben, damit wir etwas von ihm wissen und erfahren können. Er hat uns sein Wort gegeben, damit wir unseren inneren, unseren geistlichen Menschen auferbauen können. Und deswegen müssen wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, mit der Bibel beschäftigen, auch wenn das nicht immer einfach ist. Und weil es nicht immer so einfach ist, möchte ich dir heute so ein paar praktische Tipps mitgeben. Das ist mir ganz wichtig, dass wir auch so ein kleines bisschen so Handwerkszeug, so ein paar kleine Werkzeuge in die Hand bekommen, damit wir wissen, wie wir mit einzelnen Bibeltexten besser umgehen können. Oder dass wir auch lernen, eine Routine zu entwickeln, regelmäßig uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Da will ich euch heute so ein paar ganz kleine, kurze, ganz einfache Tipps und so weiter geben. Und den ersten Hinweis, den ich dir dazu geben möchte, das ist ganz einfach, aber ganz wunderbar und unheimlich praktisch. Da musst du, das ist kostenlos, musst du nichts kaufen, nichts haben und so weiter. Das ist ein Hinweis, ein Tipp, den ich selber bei meinem Bibelstudium immer wieder und wieder und wieder benutze. Und der wirklich einfach ist, aber hocheffektiv. Hocheffektiv. Das ist der erste Tipp, den ich dir heute geben möchte. Willst du wissen, was es ist? Ja, 5 Leute wollen das wissen, den anderen sage ich es trotzdem. Stell dir vor, du hast aus welchen Gründen auch immer eine größere Summe Geldes und du kommst auf die Idee, jetzt erfülle ich mir den Wunsch, den ich schon immer hatte. ich kaufe mir eine Perlenkette. Die Frauen unter euch, oder wenn du ein guter Mann, die guten ostfriesischen, die Ostfriesen auch, aber die nordfriesischen Männer, die schenken ihrer Frau eine Perlenkette. Komm auf die Idee, ich mach mal was ganz Besonderes. So, und dann gehst du also in den Laden, in den Schmuckladen, dann lässt du dir dort Perlenketten zeigen, vorführen. Ne? So, und dann hast du diese und jene. Und dann kommt der Verkäufer, greift unter den Ladentisch und zieht ein Gebilde hervor, wo du denkst, ich fall gleich rückwärts zur Ladentür wieder raus. Ja? Also da hast du eine Kette, da sind Süßwasserperlen drin, Zuchtperlen drin, Naturperlen drin, schwarze Perlen drin, Glasperlen, ein Stück vom Anker, ein Stück Treibholz, noch ein Schwimmer vom Angler, der verloren gegangen ist, das Ganze zusammengeknüpft zu irgendeiner Kette und er bietet dir das an und sagt, hier ist die Perlenkette für ihre Frau oder für die Frau, hier ist die Perlenkette, die sie sich schon immer gewünscht haben und du denkst dir, no way, auf gar keinen Fall. Was ist das für ein hässliches Ding? Von welchem Schrottplatz hat er das da zusammengebraten, zusammengefuscht? Das ist doch keine Perlenkette, oder? Also, was wünscht sich die nordfriesische Frau? Stielrübenmus-Eintopf? Nee, Leute, ihr macht mich fertig. Die nordfriesische Frau wünscht sich eine schöne, gleichmäßige Perlenkette von schönen, gleichmäßigen Perlen, gleichmäßigem Glanz, von ebenmäßiger Größe und so weiter, die dem Hals schmeichelt und wo alle, wenn sie dich sehen, sagen, oh, da steht dir ganz wunderbar, wo hast du, das ist ja, also ne, also sowas wünscht man sich. Und ihr Lieben, genauso ist es mit dem Wort Gottes. Genauso wenig wie jemand so eine Kette vom Schrottplatz tragen will, wollen wir auch nicht eine Theologie haben, wollen wir auch nicht so mit dem Wort Gottes umgehen, dass wir uns ein Sammelsurium von den unterschiedlichsten Bereichen zusammenstellen, uns zusammenklauben und das Ganze auf eine Kette fädeln. Was ich damit sagen will, ist, reiße keine Bibelverse aus dem Zusammenhang. Beachte den Zusammenhang, in dem der Vers, den du da gerade liest und von dem du so begeistert bist, steht. Beachte den Text, das, was davor steht, das, was danach kommt. Reiß nicht einzelne Verse aus dem Zusammenhang. Wenn wir das tun, tun wir der Bibel Unrecht. Wir vergewaltigen sie damit und wir fabrizieren damit eine Perlenkette, die nicht stringent ist, die nicht passend ist. Eine Theologie, die möglicherweise falsch ist. Reiße keine Bibelverse aus dem Zusammenhang. Sondern schau dir an, um was geht es eigentlich in diesem Text? Wer spricht da zu wem und warum? Was ist der Anlass? Auf wen bezieht sich das? Und nimm nicht einfach nur einzelne Bibelverse, die sich vielleicht begeisternd anhören und die auch Wort Gottes sind, die du dann aber zu irgendwas kombinierst und zusammenfügst, was möglicherweise gar nicht zusammengehört. Ich will dir ein einfaches Beispiel geben. Römer 11, Vers 29, ich glaube, den Bibelvers kennen die meisten von euch. Römer 11, Vers 29, denn Gottes Gaben, genau hier haben wir ihn, denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Hast du bestimmt schon mal gelesen, ne? Und du hast bestimmt auch schon mal so die Auslegung gehört oder dir die Frage gestellt, was ist eigentlich mit Menschen, die, sagen wir mal, vom Herrn eine Begabung und Berufung bekommen haben und dann sind die irgendwann mal vom Weg abgewichen, dann sind die irgendwie nicht mehr so gerade ausgelaufen, die sind vielleicht in Sünde gefallen, aber trotzdem haben die noch Dinge für den Herrn getan, trotzdem passierten da vielleicht sogar noch Zeichen und Wunder, die Kranken wurden geheilt. Wie kann das sein? Und als Erklärung stoßen wir dann auf diesen Vers hier und sagen, aha, hier steht's ja. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Das heißt, wir finden in diesem Vers die Antwort auf die Frage, nimmt Gott einem Menschen eine Begabung oder Berufung wieder weg, wenn er nicht mehr, ich sag's mal salopp, gerade ausläuft mit dem Herrn? Das Problem ist, dass dieser Bibelvers überhaupt gar nicht darüber spricht. Die vordergründige Bedeutung ist da, aber wenn du dir den Zusammenhang anschaust, stellst du fest, dass dieser Bibelvers überhaupt gar nicht davon spricht. Er berührt überhaupt nicht diese Frage, ob Gott einem Menschen eine Begabung oder eine Berufung wieder wegnimmt, wenn er nicht mehr gerade ausläuft mit dem Herrn. Darum geht es in diesem Text überhaupt gar nicht. Dieser Bibelvers berührt überhaupt gar nicht die Frage, ob das einen einzelnen Gläubigen betrifft. Es geht überhaupt nicht um den einzelnen Gläubigen hier. Es geht auch überhaupt gar nicht um die Frage, ob das irgendwie was mit der neutestamentlichen Gemeinde zu tun hat in diesem Zusammenhang, sondern der Zusammenhang ist ein völlig anderer. Der Zusammenhang ist der, dass Paulus hier über die Berufung des Volkes Israel spricht. Da gab es einige Leute, die haben gesagt, ja, weil Israel ungehorsam war, weil sie den Messias ablehnen oder weil sie irgendwie Gott generell ungehorsam waren, hat Gott sie verworfen und an die Stelle ist jetzt die Gemeinde getreten. Und dem widerspricht Paulus und sagt, nein, das ist nicht so. Gott gereut seine Gabe und seine Berufung an das Volk Israel nicht. Er sagt, der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, ist unumkehrbar, ist unauflösbar. Dieser Bund bleibt bestehen. Das ist der Zusammenhang. Das hat überhaupt nichts mit dir oder mit mir zu tun. Die Frage ist schon falsch. Nimmt Gott einem Menschen seine Begabung oder Berufung weg? Darum ging es hier gar nicht. Es ging um Israel. Und das hättest du gesehen, wenn du den Teil davor und danach gelesen hättest. Und es ist so offensichtlich, ne? Es ist so offensichtlich. Aber wir machen das manchmal, dass wir Dinge aus dem Zusammenhang reißen und uns eine Theologie zusammenbasteln und vielleicht zu Schlüssen kommen, die nicht richtig sind. Die Frage ist sehr wohl gerechtfertigt. Du kannst über so einen Bibeltext stolpern und dich fragen, okay, das redet jetzt nicht von mir, das spricht jetzt hier vom Volk Israel, aber wie ist es denn, wie geht denn Gott mit mir persönlich um? Kann ich vielleicht da ein Muster erkennen, dass Gott so, wie er mit Israel umgeht, mit seiner Bundestreue, auch mit mir als einzelnen Gläubigen umgeht? Also diese Frage ist gerechtfertigt, aber die Antwort findest du nicht in diesem Bibelvers. Die findest du woanders. Dann gehst du vielleicht ins Alte Testament und dann schaust du dir das Leben von Saul an und dann stellst du fest, da steht wortwörtlich, es gereut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Der war ungehorsam und Gott sagt, es gereut mich, also gereut ihn sehr wohl. Dann liest du ein paar Kapitel weiter, ein paar Bücher weiter und siehst David und stellst fest, okay, David, das war ein richtiger Hallodri, der hat Ehebruch betrieben, Leute umgebracht und so weiter. Und über den sagt Gott, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Wie kommt denn das? Und dann fängst du an, dir Fragen zu stellen und du spürst dem nach und du findest möglicherweise ganz andere Antworten als diese einfache, falsche Antwort. Versteht ihr das Prinzip? Wir schauen in den Zusammenhang und erkennen aus dem Zusammenhang, was die Bibel zu diesem Thema oder ob sie an dieser Stelle überhaupt was zu dem Thema zu sagen hat. Und das ist übrigens auch mein Plädoyer. Lies nichts in den Text hinein. Wir sind ja auch manchmal so, dass wir so unsere Theologie haben, so unsere Vorstellungen. Das ist auch okay. Niemand geht völlig objektiv an die Bibel heran. Jeder von uns schaut sich die Bibel durch eine persönliche, subjektive Brille an. Das bleibt gar nicht aus. Aber geh nicht hin und sag dir, ja, okay, ich habe diesen oder jenen Gedanken und diese oder jene Theologie. Und dann fängst du an und liest durch die Bibel und suchst dir alle Bibelstellen, die irgendwie vom Wording her, vom Wortlaut her da reinpassen und bastelst dir daraus irgendeine Art von Perlenkette. Lies nichts in den Text hinein, sondern schau dir an, was das Gesamtzeugnis der Bibel zu einem Thema zu sagen hat. Dazu ist es auch hilfreich, die Parallelstellen zu lesen. Also wenn du dich jemals gefragt hast, wozu denn diese kleinen Buchstaben und Zahlen da immer in dem Text sind, das sind Parallelstellen. Die kannst du mal aufschlagen, dann kannst du sehen, aha, was sagt denn das Wort Gottes an anderer Stelle zu diesem Thema? Und dann schlägst du da auf und dann liest du, oh, da ist noch eine Parallelstelle. Und was sagt das Wort Gottes an nochmal an anderer Stelle dazu? Und so bekommst du ein wunderbares, schönes Bild von einem Gesamtzusammenhang. Und wir dürfen diesen Zusammenhang nicht verlassen, weil wir sonst auf die falschen Antworten, auf die falschen Schlüsse kommen. Und das ist so einfach, ne? Ist das einfach, oder? Oder ist das jetzt unheimlich kompliziert? Nee, es ist einfach. Und wir können mit diesem einfachen Werkzeug viel, viel mehr vom Text verstehen, als wenn wir nur so einzelne Verse rauspicken und uns einzelne Verse anschauen. Deswegen bin ich auch immer dafür und spreche auch viel darüber, dass wir die ganze Bibel lesen, dass wir ein gesamtes Bild, einen Überblick über die Bibel bekommen, so herausfordernd das auch ist, aber dazu sage ich gleich noch was. Weiterer Punkt ist die fortschreitende Offenbarung im Wort Gottes zu beachten, also sich darüber im Klaren zu sein. Der Höhepunkt der Offenbarung Gottes war das Kommen Jesu Christi, aber wir finden im ganzen Alten und Neuen Testament, finden wir Zusammenhänge, finden wir Offenbarungsstränge, wovon Jesus die Rede ist, wo Gott seinen Heilsplan offenbart und so weiter. Und es ist immer gut zu schauen, an welcher Stelle wurde denn das, was ich da lese, gesagt? War Jesus schon da oder an welchem Punkt der geschichtlichen Entwicklung stehen wir denn da? Und es ist so hilfreich zu sehen, wie Gott auch in diesem Zusammenhang gesprochen hat und hilft uns auch, Dinge anders auszulegen und anders zu begreifen. Ein guter Tipp ist auch noch, das kulturelle und historische Umfeld zu beachten. Also wir müssen uns darüber im Klaren sein. Ich habe es gerade gesagt, dass die Bibel in einem Zeitabschnitt von 1500 Jahren geschrieben worden ist. Und das heißt also, dass vieles von dem 3.500 Jahre vor unserer Zeit liegt. Und wir müssen immer so ein bisschen aufpassen, dass wir die biblischen Texte nicht durch unsere moderne Kulturbrille lesen. Weil dann kommen uns manche Sachen sehr merkwürdig vor. Manches verstehen wir nicht, wenn wir nicht verstehen, in welcher Kultur, auch in welchem politischen Umfeld und so weiter, die Menschen damals gelebt haben. Wie die eigentlich gelebt haben. Und das ist unheimlich spannend und auch erhellend, das herauszufinden. Ich bin neulich in meiner Bibellese über so einen Vers gestolpert. Da stolper ich jedes Mal drüber. Und das zeigt mir so, wie wichtig das ist, das mal anzuschauen. Das ist die Geschichte, wo der Engel des Herrn dem Abraham begegnet, also diese drei Engel, diese drei Männer begegnen dem Abraham und sie sind unterwegs nach Sodom und Gomorra, um die Stadt zu zerstören. Und Abraham nötigt die und sagt, hey, kommt, bleibt doch bitte bei mir, setzt euch hin, esst was und so weiter. Und dann steht da, dann schickt er seine Leute los und die sollen dann Brot backen und ein Kalb schlachten. Und dann steht da und dann bereitete er zu und dann aßen sie. Und darüber stolper ich jedes Mal und mir wird klar, ja, das war eine nomadische Kultur. Abraham war ein Nomade, der ritt auf Kamelen, der wohnte im Zelt und der war Kleintierhirte. Und wenn die Leute da zu Besuch kamen, dann hatten die schon einen langen Fußmarsch oder einen langen Ritt oder so hinter sich. Und in der orientalischen Kultur war das so, die kamen nicht nur mal auf eine Stunde zum Essen rein oder so, sondern die blieben Stunden, manchmal ganze Tage zusammen, ruhten sich aus, aßen zusammen und hatten Gemeinschaft. Und ich habe vorhin mit Hannes drüber gesprochen, der hat ja Schlachter gelernt und so. Ich sag mal, wie lange dauert denn das, so ein Kalb zu schlachten? Naja, sagt er, so mit allem drum und dran, bis du es essen kannst, eigentlich einen ganzen Tag. Also man lässt es dann noch einen Tag über liegen, auskühlen und so weiter und dann kann man es essen. Und das heißt, okay, diese drei Engel, die waren nicht nur eine halbe Stunde bei Abraham, schnell zack, einen Tee runtergespült oder so, sondern die waren möglicherweise den ganzen Tag, vielleicht vom Morgen bis zum Abend da, ehe sie was zu essen bekommen hatten. Und das hilft, sowas anzuschauen, um zu verstehen, wie biblische Zusammenhänge sind und auch solche Stellen, die uns komisch vorkommen, aufzulösen und besser zu verstehen. Ein weiterer Tipp, den ich dir geben möchte, die Bibel liegt uns ja in hebräischer und griechischer Sprache vor. Und beim Griechischen beispielsweise ist es so, dass das Ganze ohne Punkt und Komma geschrieben ist. Und beim Übersetzen hatten die Leute immer das Problem, wo fängt der Satz an und wo hört er auf? Oder wo ist ein Einschub, wo könnte man ein Komma setzen und so weiter? Sodass sich in den Übersetzungen immer so ganz leichte Nuancierungen ergeben. Also die grundsätzlichen Aussagen der Bibel, die sind immer gleich. Da wirst du keine Unterschiede in der Übersetzung finden, vielleicht in manchen Worten, aber nicht grundsätzlich. Aber in anderen Dingen findest du vielleicht etwas andere Nuancen. Und da ist es sehr hilfreich, wenn du das Ganze auch nochmal in einer anderen Übersetzung liest. Also du musst nicht Hebräisch oder Griechisch können, aber vielleicht liest du normalerweise deine Standardbibel, keine Ahnung, liest in der Lutherbibel und dann sagst du, okay, ich guck doch mal, was die Elberfelder Bibel dazu zu sagen hat. Und dann stellst du fest, aha, es gibt einen leichten Unterschied, aber das hilft mir, den Text noch besser zu verstehen. Also auch das ist lohnenswert. Liest es nochmal in einer anderen Übersetzung, um einfach noch mehr Klarheit zu bekommen. Was ich aber auch sagen möchte, mach es nicht komplizierter, als es ist. Vielleicht kommt dir das jetzt so vor, oh Mann, weil was soll ich noch alle, auf was soll ich noch alles achten oder so, ja? Mach es nicht komplizierter, alles ist. Also du musst nicht Theologie studiert haben, um die Bibel zu verstehen. Manche Theologen behaupten das, aber das ist nicht wahr. Sondern Gott hat uns die Bibel ja gegeben, nicht um uns zu verwirren, sondern um uns Leben zu geben, um uns zu helfen. Und wir dürfen darauf vertrauen, wenn wir beten, wenn wir sagen, Heiliger Geist, komm, rede zu mir durch das Wort Gottes, zeig mir die Dinge, die wichtig sind, dass er uns diese Offenbarung gibt und dass er uns Weisheit und Klarheit gibt und uns auch ein Verständnis darüber gibt. Also das dürfen und das müssen wir auch erwarten. Aber diese Dinge, die ich euch gerade gesagt habe, die können dir helfen, Texte besser zu verstehen. Zum Schluss will ich noch so ein paar grundsätzliche Tipps geben, wenn du noch nicht so ganz in diesem Fluss des regelmäßigen Bibellesens drin sind. Manche von euch sind alte Hasen, die haben die Bibel schon 10-mal durchgelesen und die lesen jeden Tag so ihre Portion oder so. Und andere, denen fällt das ein bisschen schwer, die fangen vielleicht gerade an oder so. Und da möchte ich dir auch noch ein paar Hinweise geben. Übrigens, ihr findet all die Tipps und all die Hinweise auf einem Skript. Ich habe das da hinten abgelegt. Ihr könnt dann beim Rausgehen euch das einfach mitnehmen. Wenn es nicht reicht, kann ich noch welche nachproduzieren. Und die Mitglieder dieser Gemeinde, die Zugang zu Church Tools haben, die finden das auch im Wiki. Da sind Links drin, da kannst du die Links anklicken und so weiter direkt. Und dann hast du das Ganze nochmal komprimiert und kompakt zusammengefasst. Also musst du dir jetzt nicht alles merken. Noch ein paar grundsätzliche Tipps. Ich habe es gerade schon so angedeutet. Nutze eine für dich passende Übersetzung. Manche Leute sagen, Mann, wenn ich das lese, diese Sprache, ich verstehe das überhaupt gar nicht, was damit gemeint ist. Nutze eine Übersetzung, die eine moderne Sprache hat, wenn du mit dem Bibellesen anfängst, die du verstehst. Ich will dir mal ein Beispiel geben. Vielleicht können wir das mal hier zeigen. Ich habe mal so einen Bibelvers rausgesucht, Jakobus 1, Vers 5, einfach so willkürlich. Genau, ich hoffe, dass ihr das da hinten lesen könnt. Da steht in der revidierten Elberfelder Übersetzung Folgendes: Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Ist relativ verständlich. Ist eine ziemlich genaue Übersetzung, könnte ein bisschen flüssiger sein, aber okay. Jetzt das Gleiche in der Luther-Übersetzung von 1912. So aber jemand von unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, den da gibt einfältig jedermann und rücket's niemand auf, so wird sie ihm gegeben werden. Das verstehen wir schon mal gar nicht, ne? Rücket's niemand auf. Das ist ein Wort, was heute keiner mehr so gebraucht. Wir wissen, was es ist, Möbel zu rücken oder so, ja, aber was heißt das? Das heißt, das ist eine Übersetzung, die ist schon relativ alt und benutzt Worte, die wir heute nicht mehr benutzen. Jetzt eine modernere Übersetzung, neue Genfer Übersetzung. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bittet er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Leicht und verständlich, ne? Und so gibt es eben, wie ich vorhin sagte, diese Nuancen in der Übersetzung. Das Wording, da werden modernere Worte gebraucht und so weiter. Und die Übersetzer machen sich ja Gedanken, was kommt dem griechischen oder hebräischen Text am nächsten? Wie können wir das mit modernen Worten ausdrücken? Also benutze eine für dich passende Übersetzung. Ich habe in dem Skript einige Vorschläge gemacht und schau mal, was für dich da am besten ist. Aber lass dich nicht von der Sprache abhalten und frustrieren. Nimm einfach eine leichtere Übersetzung. Fang damit an. Und später kannst du dann vielleicht auf eine etwas genauere Übersetzung oder so zurückgreifen, aber fang erstmal so an. Ich habe das mal erlebt, ich war in einem Gottesdienst und da war im Gottesdienst so eine Zeit, wo man dann so geistliche Eindrücke und so weiter weitergeben könnte. Da stand ein Mikrofon und dann konnte man nach vorne gehen, so wie wir das hier auch manchmal machen. Momentan ja nicht so, aber sonst. Und ich weiß noch genau, da kam eine alte Schwester nach vorne. Ja. Kam sie so, hatte so eine Bibel in so einem braunen Einband. Dann kam sie so nach vorne, so gemächlichen Schrittes und stellte sich an das Mikrofon und begann etwas aus der Bibel zu lesen. Und ich habe das nicht verstanden. Ich hatte wirklich Mühe, also sie hat auch ein bisschen undeutlich gesprochen, aber sie hatte eine Übersetzung, das muss, ich weiß nicht, Luther 1753 oder sowas gewesen sein, keine Ahnung, mit Worten, die ich einfach nicht verstanden habe. Ich habe dann aus dem Zusammenhang und aus einzelnen Fetzen rekonstruieren können, dass sie was aus den Psalmen vorgelesen hat. Aber ich dachte, da hat die Gemeinde jetzt nicht so viel von gehabt. Vielleicht hätte sie das auslegen sollen, so wie beim Sprachenreden oder so. Aber mir war klar, ja, diese liebe alte Schwester, die hat wahrscheinlich ihr Leben lang diese Übersetzung gelesen. Die hat schon ihre Großmutter gelesen. Da hat die Großmutter ihr daraus vorgelesen, als sie noch ein kleines Kind war. Dann hat die Mutter daraus gelesen und sie hat die Übersetzung benutzt. Und das war für sie das Wort Gottes. Das war für sie die Übersetzung, die sie verstanden hat. Wenn du ihr eine moderne Übersetzung geben würdest, würde sie wahrscheinlich sagen, hey, ist das überhaupt die Bibel oder was ist das hier? Also das heißt, nimm das, was dir am besten passt und was dir am meisten hilft. Und wenn es die Luther-Übersetzung von 1800 Schlamm in den Pief ist, dann lies die, Hauptsache, du verstehst es. Ein weiterer Punkt, entwickle möglichst eine Routine. Auch das hilft. Also versuche möglichst immer zur gleichen Zeit in der Bibel zu lesen. Vielleicht 10 Minuten vor dem Frühstück oder so. Oder irgendwie abends zu einer bestimmten Zeit. Mach das, wenn du sozusagen dein Biorhythmus so ist, dass du das auch noch aufnehmen kannst. Wann ist deine Zeit? Vermeide Ablenkungen, tu das Handy weg, schalt den Fernseher aus und so weiter. Und überfordere dich dabei nicht. Lies nicht 20 Kapitel auf einmal, sondern lies zum Beispiel nur ein Kapitel. Und du wirst merken, du kommst so nach und nach, Schritt für Schritt, in eine gesunde Routine. Wenn es dir hilft, nutze einen Bibelleseplan. Das ist auch sehr sinnvoll. Da kann man immer so seine gelesenen Portionen so abhaken. Also manchem hilft das. Ich habe das auch oft benutzt, nach einem Bibelleseplan zu lesen. Da hat man dann immer noch die Erinnerung und weiß, ich habe heute noch nicht meinen Bibelabschnitt gelesen. Und dann, das ist jetzt für Menschen, die wirklich gerade anfangen mit der Bibel, mit dem Bibellesen. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ja, ich habe bei 1. Mose angefangen, ich habe da nichts kapiert und das stimmt. Wie gesagt, spätestens wenn du zum 3. Mose kommst, wirst du aussteigen. Finde den richtigen Anfang. Wenn du mit dem Bibellesen anfängst, beginne möglichst nicht bei 1. Mose, sondern lies zum Beispiel mal das Johannesevangelium. Damit anzufangen, das ist ein guter Start. Da wirst du vieles verstehen, was auch sehr mit dir persönlich zu tun hat und was dir weiterhilft. Und fang im Neuen Testament an. Das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg und ein guter Start. Eine Sache, die ich vorhin schon kurz erwähnt habe, verschaff dir auch einen Überblick über das biblische Buch, das du liest. Also es gibt ja zum Beispiel Studienbibeln, da ist das Ganze noch ein bisschen erweitert, da sind noch Kommentare drin, Worterklärung. Dann hast du meistens auch, bevor dieses biblische Buch anfängt, so eine kurze Erklärung. Wann wurde das eigentlich geschrieben? Wer ist eigentlich Paulus? Wer sind die Korinther gewesen? In welcher politischen Situation wurde das geschrieben? Und so weiter. Wie war die Situation in der Gemeinde? Das ist unheimlich hilfreich. Es ist meistens so ein kurzer Abschnitt, wo du so einen kurzen Überblick über dieses biblische Buch bekommst und verstehst, das ist in diese oder jene Zeit hineingeschrieben worden oder damals herrschten diese oder jene Kultur oder das politische System und deswegen steht das da so. Also das ist unheimlich hilfreich und da kannst du einen guten Kommentar benutzen oder eben auch eine Studienbibel. Oder du gehst auf www.bibelprojekt.de. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Da haben sich Christen zur Aufgabe gemacht, jedes biblische Buch kurz zusammenzufassen, einen kurzen Überblick zu verschaffen. Das findest du in kurzen Videos, 5, 8, 10 Minuten auf YouTube. Ist grafisch hervorragend gemacht, ist wirklich ansprechend und gibt dir einen guten Überblick. Das findest du auch in dem Skript. Will ich dir sehr empfehlen. Auch den alten Hasen kann ich das empfehlen, einfach weil es so toll und anschaulich ist. Bibelprojekt heißt das, kannst du mal nachlesen. Also benutze so einen Kommentar oder solche Hilfsmittel, mach dir Notizen, kannst dir Sachen in der Bibel anstreichen, schreib dir Fragen auf und so weiter, notiere dir wichtige Fragen und wichtige Stellen. Das hilft dir, das Ganze einfach noch weiter zu durchdenken und zu bearbeiten. Wenn du Schwierigkeiten hast mit dem Lesen, das Ganze gibt es auch immer als Hörbibeln, es gibt Apps, die dir die Bibel vorlesen und so weiter. Im Internet gibt es Hörbibeln, also auch da musst du nicht außen vor bleiben und nicht draußen vorstehen bleiben. Und wenn gar nichts mehr geht, frag deinen Pastor. Ja, also frag mich bitte nicht immer, ruf nicht jeden Tag bei mir an, sondern mach die Arbeit selber. Aber wenn du an einen Punkt kommst, wo du sagst, ey, da komme ich überhaupt gar nicht mehr weiter, dann frag mich einfach, dann gucken wir zusammen und können das zusammen erarbeiten. Das ist übrigens auch ein toller Tipp. Lies die Bibel zusammen mit anderen. Das ist eine wirklich schöne Sache. Verabrede dich in deiner Kleingruppe, so mit irgendwelchen Leuten und dann legt fest, okay, wir lesen in dieser Woche ein Kapitel aus, weiß ich nicht, irgendwas. Wir lesen zusammen dieses eine Kapitel und dann treffen wir uns in der Woche und dann sprechen wir darüber. Dann tauschen wir uns aus, was ist dir wichtig geworden, was hast du daraus erkannt, was ist dir schwer gefallen, wo hast du Fragen und so weiter. Und so kann man im gemeinsamen Gespräch und auch, wenn man darüber nochmal betet, viele Dinge voranbringen und viele Dinge entwickeln. Und das ist unheimlich fruchtbar und kraftvoll. Dann bringt vielleicht noch jemand einen Kommentar mit, den er noch zu Hause hat und sagt, hey komm, wir lesen da auch nochmal nach. Und so wird das Bibellesen von einer langweiligen Pflichtübung zu einer wunderbaren, positiven, lebensspendenden Routine. Preis dem Herrn. Zum Schluss möchte ich noch mit einem Bild abschließen. Das hat Nicky Gamble benutzt. Nicky Gamble ist ja der Erfinder des Alpha-Kurses, ist ein englischer Pastor. Und er hat das an einem Beispiel illustriert. Und er sagte, stell dir vor, du hast zu Hause einen alten Nissan und du bist mit diesem Auto ganz doll zufrieden und der fährt und fährt, aber irgendwann ist es an der Zeit, einen neuen zu kaufen. Dann kaufst du dir einen neuen Nissan und dann steht das Auto vor deiner Tür und dann setzt du dich da rein und dann findest du im Handschuhfach das Handbuch, die Betriebsanleitung für dieses Auto. Und dann setzt du dich hin und dann liest du die Betriebsanleitung durch, liest du dir das genau durch, dann nimmst du dir einen Stift und unterstreichst die wichtigen Stellen. Dann lernst du Teile der Betriebsanleitung auswendig, schneidest vielleicht Teile aus, klebst sie dir zu Hause an deinen Spiegel, damit du auch jeden Morgen beim Zähneputzen genau weißt, wie du das Radio zu bedienen hast oder wie die Zentralverriegelung funktioniert. Und dann trittst du noch in den Verein gleichgesinnter Handbuchfans ein. Ja, also alle, die einen Nissan fahren und begeistert sind über das Handbuch, da kommen wir zusammen. Da wirst du ermutigt, Japanisch zu lernen, damit du das Handbuch im Original lesen kannst. Vielleicht gibt es ja noch Nuancen, die deutsche Übersetzung nicht liefert und so weiter. Er sagt, weißt du, letztendlich ist das Ziel doch, dass du das Auto richtig fahren kannst. Dass du über ein paar Funktionen Bescheid weißt, aber dass du das Auto fahren kannst. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes hat den eigentlichen Sinn und Zweck, dass wir zu einer lebendigen Beziehung zu Jesus finden. Das Handbuch selber ist nicht das Eigentliche, sondern der Autor, der dahinter steht. Und lass uns so mit der Bibel umgehen, dass wir Gott darin suchen, dass wir Jesus darin finden, dass wir Antworten, Hilfe, Kräftigung für unser Leben bekommen und dass nicht das Handbuch im Vordergrund steht, sondern der Autor, der es geschrieben hat. Amen.